Das Aufeinandertreffen zweier Persönlichkeiten ist wie der Kontakt zweier chemischer Substanzen. Wenn eine Reaktion stattfindet, werden beide verwandelt.
Mensch, zwei Personen werden verwandelt, wenn die aufeinandertreffen und wenn sie unterschiedlich sind. Ja, also wenn Menschen aufeinandertreffen und unterschiedlich sind, alle mit Stärken und Schwächen, unterschiedlichen Macken, dann passiert was. Und darüber werden wir uns heute unterhalten in unserer Folge über ungleiche Paare und was das zu bedeuten hat in Business, Pop und Kultur. Wir melden uns nach einer kleinen Pause wieder. Naja, die Ferien waren dann doch schnell, ganz viel war zu tun. Christian, ich freue mich, dass wir heute wieder einsteigen hier in diese Folge zu diesem Thema. Und ich habe eine Frage gleich an dich zum Einstieg. Und zwar, wenn wir über ungleiche Paare heute sprechen, dann hast du bestimmt im Hinterkopf irgendetwas, wo du sagtest, Mensch, da fällt mir sofort etwas ein, wo ich mal in einer ungleichen oder das Gefühl hatte, in irgendeiner ungleichen Paarbeziehung zu sein. Du musst jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber kannst du damit relaten?
Auf jeden Fall. Erstmal auch Servus von meiner Seite und auch sorry nochmal von mir, dass wir eine kleine Pause hatten. Bei ungleichen Paaren bin ich sofort in der Popkultur oder in der Popmusik. Ich hatte mal eine ganz lustige Situation im Nachgang, würde ich sagen, vielleicht auch schon so ein bisschen peinliche Situation. Und zwar, ist kein Paar, tatsächlich sind es drei, aber der Streit war von zwei zu der einen. Und zwar gab es in den 90ern die Band Tic-Tac-Toe. Kannst du dich an die noch erinnern?
Ja.
Wahrscheinlich, ja. Und zwar war es so, die hatten doch damals einen so einen ganz kruden offiziellen Auftritt, wo die sich so vor der Kamera zerstritten haben und sich gegenseitig Vorwürfe gemacht haben. Und danach gab es dann keinen einzigen gemeinsamen Auftritt mehr von Tic-Tac-Toe. Und ich weiß noch, damals habe ich noch in Lippstadt gewohnt und der Lokalradiosender hat dann die große Umfrage gemacht. War das jetzt alles Show? Sind die wirklich zerstritten? Und ich war damals 7 Jahre alt, ein ganz großer Tic-Tac-Toe-Fan, habe tatsächlich all meinen Mut zusammengeworfen, habe den Telefonhörer in die Hand genommen, habe dann beim Radiosender angerufen und bin tatsächlich dann, ja, und bin dann, wahrscheinlich haben die sich irgendwie, fanden die das irgendwie cool, dass da so ein 7-jähriger Junge anruft. Und die haben mich dann durchgeschaltet. Da war ich dann plötzlich live. Und das Lustige war, meine Eltern waren in meinem Zimmer, haben Radio gehört und wussten das gar nicht.
Echt?
Und hier haben wir den kleinen Christian, der will auch was über Tic-Tac-Toe sagen. Und dann habe ich gesagt, also ich glaube schon, dass das wahr ist, weil eine von beiden hat auch geweint. Und dann fand der Moderator das süß, da durfte ich mir ein Lied wünschen und das war dann mein erster und einziger Radioauftritt bis heute. Und das ist so das Erste, woran ich denken muss, wenn ich an toxische Paare, ungleiche Paare, muss ich immer an diesen Moment denken, wo ich irgendwie mit einem kleinen Schmunzeln wieder zurück in die 90er gebeamt wurde. Das war eine kurze Anekdote.
Haben die nicht auch gesungen, ich finde dich scheiße oder so?
Ja.
Waren das nicht die?
Ich glaube, es war sogar der erste Song.
Okay.
Genau. Aber auf jeden Fall, ich finde dich scheiße, ja.
Das hat natürlich dann seine Schatten vorausgeworfen. Warum haben sie wohl dieses Thema gewählt? Also,
genau.
Das werden wir wohl nie herausfinden. Okay, aber genau. Es muss ja nicht immer toxisch sein, wenn Gegensätze dabei sind. Ich glaube, das könnte auch ein bisschen den Nukleus unserer Folge hier machen. Manchmal kommt ja wirklich Großartiges aus, auch wenn es zwischendurch sehr, sehr anstrengend ist. Und ich glaube, wir kennen es alle, dass wir uns in Situationen wiederfinden, wo wir irgendwie mit unserem Gegenüber, sei es jetzt in Business, also auf Arbeit, irgendwie interagieren müssen oder im Privaten, in der Partnerschaft zum Beispiel oder ähnlichen Situationen, Familie, dies, das. Oder halt in Pop-Phänomenen, da sehen wir das natürlich auch, dass Leute zusammenarbeiten, die sind unterschiedlich. Wenn man ehrlich ist, sind wir ja alle ein bisschen unterschiedlich. Ja? Aber die kommen trotzdem dann da klar drauf und schaffen Großartiges. Was für ein Beispiel könnte man da als erstes mal einwerfen hier?
Ich meine, ganz aktuell, die beiden waren, glaube ich, jetzt müsste ich lügen, 20 Jahre getrennt, 20 Jahre zerstritten. Wahrscheinlich sind sie es auch immer noch und 20 Jahre ist kein neues Lied rausgekommen. Und ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, aber vor 3-4 Wochen habe ich es, glaube ich, im Fernsehen mitbekommen, dass Liam Gallagher und Noel Gallagher, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, sich wieder vereinen und gemeinsam Konzerte geben und die große Oasis-Reunion stattfinden wird im nächsten Jahr. Und bisschen ähnlich wie Tic-Tac-Toe, nur halt sehr viel größer, aber ähnliche Zeit, 90er Jahre, Oasis war total meine Kindheit. Also Britpop, die Lieder, das ganze Album, What's the Morning Glory heißt es, glaube ich, war eins der größten Alben, finde ich. Und das ist so das, was mir als erstes gekommen ist, als wir über ungleiche Paare gesprochen haben. Ich finde, so ein bisschen Oasis ist so ein bisschen so das Paradebeispiel dafür. Oder woran
du denkst.
Ja, genau.
Die Brüder sehen fast gleich aus, haben alle ein großes Mundwerk, ja, also sind nicht auf den Mund gefallen, haben riesige Fans, riesige Erfolge gehabt, ja, also eine riesen Fanbase auch. Und aber ist mir auch nicht verborgen geblieben, auch wenn ich das nicht so direkt verfolgt habe, dass die natürlich sich nicht ganz grün waren. Da gab es ein, also wir schauen ja da drauf auch, okay, aus der Perspektive, die müssen sich ja nicht jetzt total lieben oder so. Bei Brüdern hätte man vielleicht, würde man vielleicht denken, dass sie auch anders miteinander klarkommen. Aber die waren ja tatsächlich sehr produktiv. Also in den 90er Jahren und auch darüber hinaus waren die ja, sind die auf einer riesigen Erfolgswelle geritten. Wieso würdest du sagen, jetzt diese Ungleichheit stellst du da so heraus?
Also zum einen, weil es immer so ein offenes Geheimnis war zwischen den beiden. Und ich weiß, dass in der Fanbase schon während der gemeinsamen Oasis-Zeiten immer die Angst war, übertreibt es nicht, weil hinterher kommt keine neue Platte mehr raus, hinterher gibt es keine Konzerte mehr. Es war immer so ein offenes Geheimnis, dass es so ein riesen Pulverfass war. Und das, also für die Medien das Schöne war ja, dass sie ihren Streit sehr, 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 sehr öffentlich ausgetragen haben. Also quasi, man hat ja alles mitbekommen. Ich habe mal als Vorbereitung der Folge habe ich einfach mal Oasis-Zitate rausgewählt. Noel hat über seinen Bruder Liam gesagt, ich höre seine Musik nicht, weil ich den Klang seiner Stimme nicht ertragen kann. Und andersrum hat Liam über Noel gesagt, er ist ein Arschloch, er hat sich in die Mittelschicht verwandelt, er hat sich in das Establishment verwandelt, er ist einer von ihnen, er ist so verdammt geschniegelt und gestriegelt. Also so ging es dann quasi immer so hin und her. Das war jetzt auch nur ein Auszug, ich habe noch 50 andere Zitate gefunden. Und trotzdem ist es aber auch ein Beispiel, wo man sieht, was für gemeinsame Dinge sie geschaffen haben. Ich meine, ich habe mal eine Reportage gesehen, was angeblich das beste im Sinne von melodischste und eingängigste Poplied aller Zeiten ist. Und tatsächlich ist es Wonderwall.
Wonderwall,
Wonderwall, genau. Wir haben es halt jetzt alle so oft gehört, weil du kommst ja gar nicht dran vorbei. Also egal, was für ein Radiosender du hörst, egal in was für eine Diskothek, in was für eine Bar du gehst, jeder von uns wird dieses Lied schon 3 Millionen Mal gehört haben. Aber es hat wohl auch einen Grund. Man hat das so analysiert, wie ist der Refrain aufgebaut? 3 langgezogene Wörter, das heißt, du kannst das auch mit 5 Promille noch mitgrölen, also selbst wenn du es das erste Mal hörst. Also neben Wonderwall, Don't Look Back in Anger, ich habe das Album gerade genannt, also sie haben großartige, musikprägende Dinge geschaffen und der einzige Grund, warum sie nicht eigentlich in allen Rekordlisten auftauchen, ist, weil sie halt sich dann relativ früh getrennt haben. Also wenn man mal nur die Verkäufe, nur die Absätze von denen und nur die Streaming-Zahlen von den Werken anschaut, die es gibt, dann ist es wirklich der absolute Wahnsinn. Und deswegen, das ist so das Paar, ich meine, wir kommen gleich wahrscheinlich noch auf mehrere andere, aber wo diese beiden Aspekte so nebeneinander schwingen. Also zum einen wahnsinnig coole, prägende, künstlerische Dinge und auf der anderen Seite ein toxischer Streit, der keine Dimension kennt. Und ich bin auch kein Einzelkind, also ich kenne das, wie man unter Geschwistern, wie das mal so passieren kann. Habe aber meiner Schwester zum Beispiel nie die Schneidezähne ausgeschlagen. Wie ist denn eine Anekdote?
Das haben die genau. Schon gemacht, ja?
Genau.
Ich meine, jeder kennt ja so ein bisschen das Wut auch zwischen Geschwistern, wenn er Geschwister hat. Ich glaube, das geht bei keiner Familie vorbei. Aber hier geht es ja schon in was sehr Destruktives, Toxisches, wenn die sagen, wir beenden unsere Karriere, die eigentlich schon ein Stück weit Basis unseres Erfolgs ist. Ich habe danach eigentlich nichts mehr von Einzelnen von denen gehört, auch wenn die sicherlich was gemacht haben. Da war das nicht so erfolgreich. Und sag mal, hast du eine Idee, wie die es trotzdem geschafft haben, so diese Stücke quasi zu arrangieren, zu komponieren, wer da welche Rolle hatte? Also war das so etwas wie, da rennt der eine dem anderen hinterher oder war das auch aus einer Kombinatorik dieser Gegensätze letztendlich entstanden? Sie waren ja auch nicht die einzigen, die in der Band waren, muss man auch nochmal sagen, aber wenn wir uns jetzt mal auf diese beiden Charaktere reduzieren.
Genau, also ich glaube, sie hatten eine klare Rollenaufteilung, die für die Werke wunderbar funktioniert hätten. Also der eine mehr so Richtung Songwriting und der andere dann mehr Richtung, okay, wo ist die Stimme? Ich weiß gerade ehrlich gesagt gar nicht mehr, wer. Die sehen sich auch sehr, sehr ähnlich. Ich weiß auch gar nicht gerade, ehrlich gesagt, sind es Brüder oder Zwillingsbrüder? Also, Wüsste jetzt gar nicht auswendig, aber sie sehen sich auf jeden Fall sehr, sehr ähnlich. Aber sie hatten da so eine klare Verteilung zwischen, okay, wer ist mehr Richtung Songwriting? Man könnte so ein bisschen provokant sagen, wer ist das Brain und wer ist die Stimme? Übrigens ein ähnliches Phänomen, was man auch bei Simon & Garfunkel hatte, die sich dann auch irgendwann zerstritten haben. Aber das war halt bei Oasis so. Und ich glaube, wir haben ja in einer, ich glaube in unserer zweiten Folge mit wie viele Superstars waren, 40 Superstars und Burger über die Entstehungsgeschichte von We Are The World, haben wir über Quincy Jones gesprochen, der am Anfang ja das Schild geschrieben hat. Was hat er gesagt? Check your egos at the door.
Genau, check your egos at the door.
Und ich glaube, in dem Moment, wo sie damit im Reinen gewesen wären, ist das eine grandios künstlerische Aufteilung. Also quasi, wenn du alles in einer Band hast, du hast dieses schöpferische die Songwriting-Qualität, du hast die Stimme, dann sind dem Erfolg ja eigentlich keine Grenzen gesetzt. Und um so ein bisschen jetzt mal Küchenpsychologe zu spielen und die paar wenigen Dokumentationen, die ich über Oasis so mitbekommen habe, es ist halt irgendwann so, dass der eine irgendwie dann damit nicht umgehen kann. Einfach zu sagen, hey, wir haben hier einen gemeinsamen Erfolg, wo wir irgendwie uns beide dafür brauchen.
Und du hast also das Ego gesagt, war nicht an der Tür geblieben, ja?
Das Ego war nicht an der Tür. Und der andere hat halt gesagt, ohne meine Stimme wärst du nix. Dann fing der andere an, aber wenn ich aufhören würde, Songs zu schreiben, wärst du nix. Und damit sind sie einfach nicht klargekommen.
Okay, ich würde gerne den Fokus darauf auch nochmal richten, was es eigentlich bedeutet und was hilft eigentlich, aus so einer ungleichen Beziehung tatsächlich was zu machen. Weil ich sagte ja eingangs schon, wir sind alle nicht frei davon. Hier sehen wir jetzt auf jeden Fall was nicht funktioniert. Und das ist das eigene Ego so sehr aufzupusten, dass kein Platz mehr für was anderes ist. Und dass man auch sich so ein Stück weit ja natürlich über seinen Bruder dann stellen will, in diesem Fall, in diesem Beispiel. Aber lass uns vielleicht auch nochmal drauf gucken. Sie haben jetzt ein tolle Lieder geschrieben, sie waren sehr erfolgreich, so richtig wissen wir nicht, was ihnen dabei geholfen hat. Vermutung wäre, das ist ein Stück weit eine Akzeptanz, die sie auf jeden Fall da noch leben konnten, bevor das Ganze eskaliert ist. Ja? Und solche Muster gibt es natürlich auch ganz grundsätzlich. Wollen wir vielleicht nochmal auf ein weiteres Pärchen der Popgeschichte schauen, das Großartiges vollbracht hat? Was fällt dir da noch ein oder wer fällt dir da noch ein?
Also wir können, wenn man so in so einer Stufe denken will, können wir direkt so ins allerhöchste Regal schauen. Und da fallen dann natürlich direkt John Lennon und Paul McCartney ein.
Das ist vielleicht ein gutes Beispiel, weil die beiden waren ja auch sehr produktiv, muss man ja sagen. Genau. Ja? Also in ihrer Schaffenszeit. Das Ganze wurde ja weniger unterbrochen dadurch, dass sie sich dann aktiv aufgelöst haben, oder? Korrigiere mich, wenn ich falsch bin, sondern auch durch den Tod von John Lennon. Das ist das Ganze ja letztendlich auch ein Stück weit eskaliert,
oder? Sie waren schon 2-3 Jahre vorher getrennt. Okay. Es war doch dann so, dass Yoko Ono und John Lennon ein Paar wurden.
Ach stimmt, und dann ist es ein bisschen ausgefädelt.
Und dann, genau, und dann ist John Lennon mit Yoko Ono, hat sich ja dann so ein bisschen nochmal, ja nicht verirrt, aber hat eine ganz neue Richtung eingeschlagen. Wie viel jetzt da wirklich Yoko Ono schuld ist oder nicht, aber die Fans der Beatles geben Yoko Ono die Schuld an der Trennung. Aber es war dann quasi, ich glaube, John Lennon ist mit 40 gestorben und bis 36, 37 haben sie gemeinsam Musik gemacht, die Beatles. Aber auch zu dem Zeitpunkt, wo die Beatles zusammen waren, war ja klar, dass John Lennon und Paul McCartney ein sehr, sehr ungleiches Paar sind. Und man könnte sagen, das ist ja auch ein Stück weit das Erfolgsrezept der Beatles gewesen. Oder man könnte es andersrum sagen. Mittlerweile werden wir überschwemmt von Castingshows. So. Aber wenn man mal so zurückreist an den Beginn der Castingshows, so Take That, Backstreet Boys, also wo Bands künstlerisch oder so künstlich zusammengestellt wurden, dann wurde das ja genau nach dem Vorbild der Beatles gemacht. Du hast immer den Rebell, also John Lennon war so der Rebell, der so ein bisschen andersartige, dann hast du so den Schwiegermamas Liebling, das war halt Paul McCartney. Und wenn du mal guckst, wie dann später in den Castingshows das ab nachzubauen, dann ist es ja genau dieses Muster. Und das ist, glaube ich, genau das, was letztlich diese beiden ausgemacht hat. Also sozusagen Paul McCartney, also beides großartige Musiker. Aber unabhängig davon, Paul McCartney ist so ein bisschen das Gespür für den Mainstream, würde ich jetzt mal so ein bisschen ketzerisch sagen. Und John Lennon hat halt dieses rebellische, rockige reingebracht. Und die Kombination daraus war dann halt eben die Beatles, ohne jetzt Ringo Starr und George Harrison zu nahe zu treten.
Na, die waren sicherlich auch unterschiedlich, aber offensichtlich nicht so markant, dass sie dann auch so hervorgestochen sind. Also es braucht auf jeden Fall sowas, du hast ja gesagt, die werden zusammengestellt oder zusammengemixt, aber die verfolgen ja damit auch ein gemeinsames Ziel oder eine gemeinsame Idee, genau, eine gemeinsame Vision. Ich vermute, das ist auch der Kit gewesen bei den Gallagher-Brüdern. Die haben halt gesagt, wir wollen eine erfolgreiche Band machen und solange lief noch alles gut, ist halt einer der erfolgreichste sein wollte. Und so war es ja dann am Ende auch bei den Beatles, beziehungsweise dann speziell bei Lennon und McCartney, dass die gesagt haben, wir haben eine gemeinsame Vision, wir wollen Musik machen, die die Welt verändert, wir wollen die besten Musiker unserer Zeit werden. Und wenn man sich da beides, trotz aller Unterschiede, dem zuwendet, dann hat man, schafft man es offensichtlich auch, diese kreativen oder persönlichen Spannungen ein Stück weit zu überbrücken. Bis es nicht mehr geht, ja. Aha. Also das ziehen auch beide auch einen Wert raus. Also Vision und Ziel ist auf jeden Fall dann was Wichtiges oder ein gemeinsamer Gegner vielleicht auch manchmal.
Genau. Und da kann ich auch sagen, jetzt bin ich wieder bei diesem Thema Check Your Ego at the Door. In dem Moment, wo du ein Ziel hast, wo es darum heißt, wir wollen die Welt mit Musik begeistern, wir wollen der Welt etwas schenken, da geht es ja gut, weil in dem Moment stelle ich mein Ego ja hinten an. In dem Moment, wo es aber dann losgeht und ich vielleicht ein Ziel habe, oh, ich möchte mein eigenes Ego befriedigen, ich will selber mich als den größten Künstler aller Zeiten hinstellen oder ich will eigentlich der Welt zeigen, dass die gesamte schöpferische Quelle quasi nur aus mir kommt. In dem Moment wird es ja dann quasi sehr toxisch. Also es gibt jetzt, sehen wir schon, glaube ich, künstlerisch ein paar Stufen unter den Beatles, aber natürlich auch so Beispiele wie, wir haben natürlich auch so Beispiele wie Take That. Also die ja auf den
ein paar Stufen drunter. Genau.
Ja. Aber die ja quasi auch auf den Höhepunkt ihrer Schaffenszeit ist Robbie Williams halt gegangen, weil es halt irgendwie, also die waren ja eigentlich, als Band war ja alles top. Die hätten genauso weitermachen können. Aber Robbie Williams wollte der Welt halt eben zeigen, dass er der größte Künstler ist.
Naja, wollte sich selber entwickeln, ja.
Genau.
Von diesem Sprungbrett halt. Ja, wie können wir von hier aus weitermachen? Weil was ich ja schon sehe, ist, wenn man Unterschiede erkennt, und man muss ja auch sagen, wir sind ja auch manchmal unterschiedlich, also in einigen Dingen, wir sind ja auch keine eineigen Zwillinge in jeder Hinsicht, sondern wir haben unterschiedliche Interessen und unterschiedliche Dinge, die wir machen. Aber was wir natürlich auch machen, ist anzuerkennen, was der andere dann beizusteuern hat, ein Stück weit Respekt uns gegenüberbringen. Mir fällt noch ein Beispiel ein. Du hattest es mal gesagt in dem Podcast, als es über John Lennon ging. Also John Lennon, hat es ja gesagt, hat auch einen Schatten. Ja, also jemanden, der eigentlich die ganze Zeit, bis heute glaube ich sogar, an seiner Seite war und der jetzt auch nicht gleich ist wie John Lennon, also wo es große Unterschiede gibt. Aber es gab nie so dieses eskalierende und aufrührerische, ich würde mal sagen toxisch, zerstörerische. Ich würde gerne mal mit dir auf die, ich nenne es jetzt mal Tugenden oder die Aspekte schauen. Vielleicht können wir da ein bisschen was rauslesen, was hilft und sich auch auf andere Kontexte übertragen lässt, wo es ungleiche Paare gibt, aber die schaffen es irgendwie, also ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, gesund damit umzugehen oder was da rauszuziehen, sich nicht irgendwann zu trennen, sondern da irgendwie was auch Großartiges zu schaffen. Das heißt jetzt nicht, dass Trennen irgendwie schlecht ist, aber irgendwie gibt es da ja einen Unterschied zwischen den Gallagher-Brüdern und John Lennon und letztendlich, wie hieß der Schatten? Turpin?
Ah, nee, du meinst Elton John.
Elton John, nicht John Lennon, genau. Ich meine Elton John.
Du meinst Elton John und Bernie Taupin.
Genau. Das sind genau. Ja auch zwei, die total gegensätzlich waren, ne?
Leben ja beide noch. Also mehr gegensätzlich geht's ja gar nicht. Also auf der einen Seite der Exzentriker, der über pompöse Bühnen, Outfit, Kostüme, auch immer wieder provozierend so ein bisschen war. Also Elton John, der ja eine Ikone ist aufgrund seiner Exzentrik. Und auf der anderen Seite der Mann im Schatten, wo keiner den Namen kennt, also keiner kennt Bernie Taupin, der aber für 95% aller Lieder verantwortlich ist, weil Elton John bis heute kein eigenes Lied, glaube ich, geschrieben hat. Also quasi genauso ein ungleiches Paar, die sich, jetzt weiß ich nicht, in dem Film damals, für alle, die zurück nochmal zurückhören wollen, das dürfte die Podcast-Folge Heldenreise sein. Ich glaube, Heldenreise war im Titel
der Folge. Yellow Brick Road, ja.
Genau, Yellow Brick Road. Wenn man dem Film Glauben schenkt, dann ist es ja so, dass sie, es hatte nie so wirklich gekracht zwischen den beiden. Also sie leben ja auch heute in enger Verbundenheit. Aber ich glaube auch zum einen...
Aber sind kein Paar oder sowas, ne?
Sie sind kein Paar, nö, sie sind befreundet, weil beide zum einen, glaube ich, ihre Rolle gefunden haben und total okay mit ihrer Rolle sind. Also Bernie Taupin ist total okay damit, nie in der Öffentlichkeit zu stehen und hegt auch gar kein Interesse daran. Und somit haben sie so ein stabiles Verhältnis gefunden, wo sie wissen, in diesem Verhältnis können wir der Welt viel, viel geben. Und du hast das Gefühl, keiner ist irgendwie in so eine Rolle reingepresst oder keiner fühlt sich irgendwie so verbogen, wo du denkst, innerlich brodelst da und irgendwann knallt das. Und dieses Gefühl hast du bei den beiden nie.
Also ist es sowas, dass die dann gemeinsame Prinzipien teilen oder kommen die aus demselben Stall? Ich meine, das ist jetzt kein Garant, das sieht man ja bei den Gallagher-Brüdern, aber kannst du noch ein bisschen was erzählen? Wie sind die eigentlich gemeinsam auf die Reise gestartet? Kurz, weil ich glaube, wir wollen ja die eine andere Folge nicht nochmal wiederholen, aber.
Genau. Also letztlich war es ja so, ich glaube, der eine hat einfach mal, wenn es im Film stimmt, ein paar Lieder geschrieben, dem anderen hingestellt. Und du hast einfach gemerkt, dass zwei Menschen total ergänzende Stärken hatten. Also der eine hat ein grandioses Lied geschrieben und der andere setzt sich ans Klavier und hatte, wie durch Gottes Hand, sofort genau ein Gefühl, was ist die Melodie, die dieser Text braucht, hatte genau die richtige Stimme dafür. Das heißt, zwei stehen sich gegenüber und in der Mitte steht plötzlich irgendwas da, wo du denkst, boah, das wird die Welt verändern. Und ich glaube, wo beide sofort okay damit waren, ist das Emergente so zu akzeptieren, so zu sagen, hey, da ist was Gemeinsames entstanden, was nicht irgendwie dein Anteil plus mein Anteil, sondern was irgendwie genau aus unserer Konstellation so entstehen kann und was keiner von uns einzeln machen kann.
Warte mal, du hast gerade emergent gesagt. Emergenz heißt ja aus sich selbst heraus entstehend, so, ja. Also wie sowas, eine Symbiose von diesen beiden Teilen passt eigentlich auch gut zu dem Zitat, was wir ja eingangs auch gesagt hatten. Ja, ich wiederhole es nochmal. Ich wollte es wiederholen. Jetzt muss ich natürlich erstmal finden. Naja, das Aufeinandertreffen zweier Persönlichkeiten ist wie der Kontakt zweier chemischer Substanzen. Wenn eine Reaktion stattfindet, werden beide verwandelt. So ein bisschen klingt es, wie du das sagst. Bei denen, übrigens, weil ich es vorhin nicht gesagt habe, das Zitat kommt voll von Carl Jung, seines Zeichens ja auch ein einflussreicher Psychologe des letzten Jahrhunderts.
Aber genau, und das ist ja etwas, das muss ich ja auch erstmal akzeptieren. Also ich muss ja akzeptieren im Sinne von, hey, hier ist etwas entstanden, es wäre nicht ohne mich gegangen, es wäre aber auch nicht ohne mein Gegenüber gegangen. Und ich muss quasi mir, und ich muss total okay damit sein, im Sinne von, hey, das ist jetzt ein gemeinsames Werk. Und in dem Moment, wo ich ja sehr egozentriert bin und ich sage, hey, ich will aber unbedingt der Welt zeigen, dass ich den größeren Anteil habe, in dem Moment bricht das Ganze auseinander.
Das hatten wir auch nochmal fest. Also wir hatten Vision, Ziel, Respekt füreinander und für die Unterschiede, die man dann auch wertschätzt.
Ja,
also
ja.
Das ist eigentlich interessant, nicht sagen, ey, bist du kacke, weil du bist ganz anders als ich, sondern ey, das ist ja interessant, was du da kannst, ist ja richtig cool.
Ja, und ich glaube, diesen Pfad der Vergleichbarkeit, den darf man gar nicht anfangen zu schreiten, weil ich glaube, der ist so ein süßes Gift. Also wenn du anfängst, wenn du anfängst, einmal in diesen Pfad der Vergleichbarkeit zu gehen, dann hast du ja, dann stelle ich mir das so vor, so wie bei Adam und Eva damals, so wie die Schlange kommt, die sagt, hey, eigentlich überleg doch mal, hättest du den Song nicht geschrieben? Hey, wo steckt die Welt eigentlich heute? Also wenn du diese Stimme im Kopf hast, ja, dann werde ich ja irgendwann da enden. Und deswegen glaube ich, es gibt so etwas Toxisches. Das entdecke ich bei mir selber auch, also nicht in so Dimensionen wie jetzt die Gallagher-Brüder. Aber im Kleinen entdecke ich das auch manchmal. Also wenn ich jetzt mit anderen gemeinsam irgendwas Gemeinsames schaffe, dass da auch so eine kleine Teufelsstimme ist, wo du denkst, hey, okay, da habe ich doch gerade relativ viel gemacht. Und ich merke, wenn du da reingehst, das ist ja so eine Never-Ending-Story, die dich nie zum Guten führt. Also das führt ja nie zu etwas. Das führt immer wieder im Streit. Aber es macht das gemeinsame Werk nie besser. Und ich glaube, die Beatles haben auch deswegen funktioniert, weil Paul McCartney ist jetzt auch viel, viel Ferndiagnose und viel Küchenpsychologie, aber weil Paul McCartney gefühlt, wenn du den siehst, hast du das Gefühl, den kann erstmal nichts aus der Fassung bringen. Und ich glaube, der hat im Zweifel auch gesagt, okay, lass den Len wieder verrückt sein, lass den Len seine Momente haben. Also ich meine, man muss es erstmal schaffen, so berühmt zu sein wie Paul McCartney, und der gute Mann wird jetzt um die 80 sein, quasi skandalfrei durchs Leben zu sein. Das ist ja eigentlich kaum möglich.
Ja, gut für ihn. Heutzutage kommen ja immer noch irgendwelche Dinge hoch. Man kann sich ja kaum sicher sein, dass nicht über irgendjemanden nochmal irgendeine schmutzige Geschichte irgendwie zutage tritt. Was ich spannend finde, ist, dass du auch nochmal gesagt hast, also diese Vergleiche ist ein süßes Gift, finde ich ein ganz, ganz schönes, ganz schöne Metapher. Da steckt ja auch das Wort gleich drin und vielleicht auch Gleichmacherei dann, ja. Hingegen, wenn wir sagen, Unterschiede anerkennen, wertschätzen, respektieren, wenn das sozusagen also nicht ein süßes Gift ist, sondern eigentlich ein Supporter für gute Zusammenarbeit, genau, und für das gemeinsame Werk voranbringen, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt natürlich. Und diese Unterschiede, die wir haben, die gibt's natürlich auch und die werden vermessen. In der Psychologie gibt's ganz, ganz viele Ansätze, um so Persönlichkeitsmerkmale oder Präferenzen von Menschen zu vermessen. Es gibt, würde ich mal sagen, eine profunde Kritik an all diesen Dingen, weil die immer unterkomplex sind und eigentlich immer versuchen, Menschen so in Kategorien zu packen. Es sind mal mehr, mal weniger Kategorien, mal sind es 4, mal sind es 16, mal sind es nochmal ganz andere. Und es ist natürlich auch immer ein Schnappschuss. Ein bekannteres, auch schon älteres Modell ist zum Beispiel, was es aber sehr plakativ auf den Punkt bringt, und nochmal als Präambel, die bilden letztendlich nie den ganzen Menschen ab. Die sind immer nur ein Ausschnitt und auch ein sehr unscharfer Ausschnitt und bilden natürlich auch Präferenzen ab. Präferenzen heißt, das sind Dinge, die uns leichter fallen. Wenn ihr euch vorstellt, ihr nehmt jetzt mal alle euren Stift in die Hand, hier, die uns zuhören, ja, nehmt das mal, jetzt mal einen Stift in die Hand. Stift ist da. Und jetzt schreibt mal euren Namen auf, ja, mit der rechten Hand oder mit der linken, je nachdem, was eure präferierte Hand ist. Einfach mal einen Namen aufschreiben. Das geht dann recht schnell. Und jetzt mal den Stift in die andere Hand nehmen und nochmal den Namen schreiben. Das geht ein bisschen hakeliger bei den allermeisten. Es mag Zuhörer und Hörerinnen geben, die auch natürlich da an der Stelle Beitänder sind oder so. Aber das ist mit Präferenz gemeint. Das geht halt mit diese Pfade, die wir immer ansteuern. Mit rechts immer schreiben, das geht super leicht. Wir könnten es auch mit links, kostet halt mehr Energie. Und das ist mit Präferenzen gemeint. Das ist unter anderem im Myers-Briggs-Typen-Inventar zum Beispiel. Nur um ein Beispiel zu nennen, es gibt noch viele andere. Interessanterweise ist der entstanden durch eine Mutter und eine Tochter, die haben den beide sozusagen beschrieben. Wen es interessiert, da können wir gerne eine Folge drüber machen, sagt uns Bescheid. Ich würde jetzt aber auf was anderes gehen. Die haben zum Beispiel 4 Kategorien genommen. Ich nehme den jetzt mal und wie gesagt, man könnte auch einen anderen nehmen, das ist keine Wahrheit oder sowas. Aber da unterscheiden die dann diese Präferenzen in, bin ich eher extravertiert oder introvertiert? Introvertiert. Und das ist eher zu sehen mit nicht, wenn ich jetzt der Tausendsassa, der es liebt, auf der Bühne zu stehen oder so, das hat sicherlich auch einen Anteil, das ist vor allem was, wo tanke ich meine Batterien auf? Ja, extravertierte Menschen, die lieben es halt zum Beispiel, unter Menschen zu sein und sagen, super cool, ich gehe noch auf die Party, dann kann ich ein bisschen auftanken. Und introvertierte Menschen, die sagen eher, hey, also ich zu Hause ein gutes Buch oder ich in Ruhe bei mir auf der Couch oder meine Sachen machen, da lade ich endlich meine Energien auf. 2 Unterschiede, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Und da kann man sich schon vorstellen, wie das in der Paarbeziehung abgeht, wenn beide sagen, ey, lass uns mal richtig entspanntes Wochenende machen, mal richtig auftanken. Und der eine braucht dafür halt die Verbindung zu ganz vielen Menschen und der oder die andere möchte dann eigentlich in Ruhe sein. Und das sind nur so ein paar Dimensionen. Der Myers-Briggs-Typen-Inventar hat 4 zum Beispiel. Und das ist wirklich lustig. Ich habe das mal gemacht, auch in meinem familiären System sozusagen. Und wir haben mal so einen Test gemacht. Und ohne, dass es jetzt ja wahr oder unwahr sein soll, findet man, naja, vielleicht so ein bisschen auch wie bei Horoskopen, immer etwas, wo man sagen kann, das stimmt, das ist, so bin ich ja. Also auch in den Präferenzen durchaus ausgeprägt. Und da gibt es auch sowas, nutze ich zum Beispiel meine Intuition, ja, also Möglichkeiten, Muster, die ich sehe, ist alles so ein bisschen fuzzy gucken. Oder nutze ich Fakten und Konkretes? Könnt ihr euch vorstellen, wenn 2 solche Typen aufeinandertreffen, der eine sehr faktenbasiert, möchte auch vielleicht alles planen, analysieren, ja. Stell dir vor, ihr wollt in den Urlaub fahren und der eine packt halt entsprechend seinen Koffer schon eine Woche vorher und der nächste eine Stunde, bevor das Taxi zum Flughafen kommt oder so, ja. Also all diese Unterschiede sind da und eine letzte Dimension, die noch da ist, neben der eine denkt viel und der andere fühlt viel, gibt es noch eine weitere Dimension. Und dann bin ich auch schon fertig mit diesem kurzen Extrakt und alle, die es mal nachvollziehen wollen, denen gebe ich gleich mal ein paar eine kleine Fährte dazu. Die letzte Dimension ist halt werten, also judgy sein, ja. Oder eher spontan und wahrnehmend und flexibel und damit auch eher fluide. Also everything goes ist dann eher so die Sache, während Judging-Typen sagen, nee, es müsste eigentlich jetzt genau so sein, weil so ist ja ordentlich. In diesen Spannungsfeldern, glaube ich, kann man ganz viel einordnen. Ich gebe gleich noch die Fährte, wie ich es gesagt habe, aber ich sehe, du hast auch was auf den Lippen jetzt hier.
Ja, weil wenn ich mir so vorstelle, du hast es du hast es ja richtig gesagt, so zur Einordnung nochmal, diese Modelle sind ja weder falsch noch richtig, aber sie helfen einem manchmal so eine, mit so einer Schablone auf Sachverhalte zu schauen. Und wenn ich mir dann vorstelle, sagen wir mal zum Beispiel, ich bin jetzt ein sehr faktenorientierter Mensch und ich gehe jetzt in eine gemeinsame Diskussion aus meinem Faktenblickwinkel. Was war der Gegensatz nochmal? Was hast du da als Gegensatz genannt zum Fakten?
Zu Fakten konkreten, das nennt sich der Sensing-Typ sozusagen, ja. Und der andere ist der intuitive Typ. Da geht es eher um Möglichkeiten, Muster und so weiter.
Genau, genau. Und jetzt stelle ich mir vor, zum Beispiel, ich plane jetzt, ich mache jetzt ein paar Zuschreibungen, sagen wir mal, ich gehe jetzt mit meiner Frau und wir planen jetzt, was wir so am Wochenende machen und ich gehe da sehr faktbasiert dran und sie ist ja spontan, dann ist das ja sehr, sehr anstrengend, diese Diskussion zu führen. Also stelle ich mir gerade sehr, sehr anstrengend vor, weil das ist ja so ein bisschen so wie, wie wenn ich auf Spanisch mit jemand rede, der jetzt gerade Portugiesisch oder Niederländisch rede, weil ich versuche mit meiner Sprache immer weit nach vorne zu kommen. Komm aber nicht an. Auf der anderen Seite, wenn ich mir überlege für das Gesamtergebnis, nämlich das, was wir am Wochenende machen, ist es doch genial, weil zwei unterschiedliche Perspektiven beleuchtet werden und bei dem, was da in den Blumentopf reinkommt oder was in den Kochtopf reinkommt, ist es doch wahnsinnig cool, wenn da verschiedene Gewürze reinkommen. Somit hätte ich gesagt, okay, es ist wahnsinnig anstrengend, aber es braucht ja viele Perspektiven. Und da dachte ich so ein bisschen an unsere, ohne jetzt da irgendwie in Zuschreibung zu gehen, dachte ich jetzt an die Beatles, Oasis, wo ich dachte, hey, genau diese künstlerischen Stücke sind doch manchmal entstanden, weil da so viele Gewürze in den Kochtopf reingekommen sind. Oder bin ich da falsch?
In der Tat, in der Tat. Also um nochmal dieses private Beispiel zu nehmen, das wäre so, wie du planst dein Wochenende und du bist halt der Typ, der sagt, ich möchte das alles genau planen. Um 9 Uhr stehen wir auf, 9.30 Uhr Frühstück und am 10 Uhr sind wir am Strand oder so oder weiß ich, im Wald. Und der andere Typ sagt aber, ja, wir stehen dann morgens auf. Ja, wann ist denn morgens? Mal gucken. Ja. Okay, und dann frühstücken wir in Ruhe. Ja, was, müssen wir gucken, vielleicht frühstücken wir auch nicht so viel, sondern gehen dann einfach los. Also das sind so die Dinge. Und hier müsste man ja sagen, ist ja cool, dass es jemanden gibt, der das so ein bisschen stärker in diese zeitliche Schiene bringt. Ja, lass ich das mal machen oder sie und dann gehe ich da einfach hinterher. Und das ist ja dann letztendlich, was sich ausdrückt in gegenseitiger Akzeptanz. Jeder, der schon mal etwas vorbereitet hat, auch auf der Arbeit, sei es jetzt einen bestimmten Arbeitsprozess oder einen Vortrag für irgendjemanden oder was auch immer, der weiß ja, wie das ist, wenn man so mit unterschiedlichen Präferenzen zusammenarbeitet oder auch aus dem Studium oder aus sonstigen Kontexten, wie man dann aufeinander sich einlassen muss, weil der andere es vielleicht so macht auf diese Art und Weise oder so visualisiert oder so. Und das sind die Punkte, wo man ganz bewusst dann sich jetzt erinnern kann, auch mit diesem Podcast so ein bisschen, nehmt das ruhig mit und denkt dann, ach stimmt, was ist denn eigentlich die Qualität in dem, wie der das anders machen will oder sie und wie können wir das eigentlich nutzen? Aber nochmal, wenn man das jetzt, ich komme dann gleich nochmal, ich weiß, du willst noch was dazu geben, dann würde ich gleich mal weitermachen danach mit, ja, was sind denn diese Typen eigentlich bezogen auf Lennon und McCartney?
Das erinnert mich so ein bisschen an die Beziehung von, gehen wir mal weg aus der Musik, ich bin mir sicher, die beiden Personen oder die beiden Namen werden allem was sagen, Zlatan Ibrahimovic und Pep Guardiola. Also zwei Größen.
Sagen Sie mir was, hast du schon mal gehört.
Genau.
Fußball.
Also, genau. zwei absolute Größen des Fußballs und so ein bisschen so, um mal den Hintergrund zu machen. Der eine ist quasi der große Analytiker. Also Pep Guardiola, Trainergenie, hat 28.000 Spielsysteme im Kopf, ist bekannt als der große Taktikfuchs, der seiner Mannschaften alle möglichen Spielstile beibringt. Und der andere ist halt so als, man würde so ein bisschen Straßenfußballer in Anführungsstrichen sagen. Also intuitiver Fußballer, der einfach wahnsinnig geküsst ist mit Talent, aber nie der Spieler war, der jetzt irgendwie in einem festen System war, den du jetzt irgendwie sagen konntest, hey, pass auf, in diesem Spiel machst du mal nur das, sondern er hat einfach immer gesagt, gib Zlatan den Ball und es wird was Gutes passieren. Das war so das Prinzip von Zlatan. Und die beiden waren mal in einer gemeinsamen Mannschaft oder beziehungsweise es war ja, es war noch schlimmer, Pep Guardiola war mal der Trainer von Zlatan bei Barcelona und das ging ja krachend in die Hose. Das ging krachend in die Hose und da musste ich so ein bisschen daran denken gerade.
Also, hätte da geholfen, Livio Igo et Dor? Oder, also die haben es nicht geschafft, sozusagen Großartiges miteinander hinzustellen, oder?
Genau, also leave your ego at the door oder check your egos at the door. Das müsste man Zlatan Ibrahimovic mal sagen. Das hätte wahrscheinlich sehr geholfen, aber Zlatan Ibrahimovic ist wahrscheinlich der mit dem größten Ego in der Sportszene. Also deswegen, okay. Das hätte sehr geholfen, aber da muss man sagen, also ich hätte sogar fast gesagt, dass es am Ende noch toxischer war als die Gallagher-Brüder. Aber ja.
Okay.
Aber der Analytiker und der intuitive Straßenfußballer hat da nicht unbedingt gepasst.
Interessant, kann ich noch eine interessante Side-Story, wirklich passiert, geben, ja, aus meinem Umfeld. Da ist jemand, der ist neulich mit dem Flugzeug irgendwo hingeflogen und hat einen Fußballer getroffen, einen sehr populären, ich würde sagen, schwedischen Fußballer. War nah an Zlatan Ibrahimovic dran, ist aber gerade ein aktiver Spieler auch, ist blond, hat sehr viele Tore. Rate mal, wer das ist.
Sag mal.
Nee, rate. Hat hier so einen Zopf hier oben, so an der Seite eher kurz. Den kennst du hundertprozentig, ein aktiver Fußballer.
Erling Haaland.
Haaland, ja genau. Haaland am Flughafen getroffen.
Aha, cool.
Und zufällig in dem Land, wo Zlatan Ibrahimovic wohnt.
Ja.
Und dann wurde das erzählt, einem anderen Menschen in meinem sozialen Umfeld, und so gesagt, ja, ich habe den übrigens gesehen, da war der am Flughafen, und der kleine Mensch sagt, hast du ein Autogramm geholt? nee, wollte ich jetzt nicht stören. Was, du hast den getroffen und kein Autogramm geholt? Also auch sowas wäre großer Unterschied. Mit Akzeptanz, die Berlin lieben sich immer noch, hat es aber keinen großen Abbruch getan. Ja, wie ich drauf kam, ist, weil da auch eine gewisse Verbindung zu Zlatan Ibrahimovic geht. Aber ich will eigentlich zurückkommen jetzt wieder zu Lennon und McCartney. Wir hatten ja darüber gesprochen, diese Unterschiede an der Stelle.
Bevor du zurückkommst.
Ach, okay. Ne, lass uns nochmal kurz verweilen. Ja.
Ich habe es die ganze Zeit gesucht, aber jetzt habe ich es gefunden, weil du gesagt hattest, es hätte geholfen, hätte Ibrahimovic mal gesagt, check your egos at the door. Ich habe mal ein Zitat aus der Biografie von Zlatan Ibrahimovic gesagt. Also Zlatan Ibrahimovic über seine Beziehung zu Guardiola. Also mich ist aus der Sicht von Zlatan geschrieben. Und zwar hat er gesagt, wer mich kauft, kaufe einen Ferrari. Wer einen Ferrari hat, tankt super, fährt auf die Autobahn und gibt Vollgas. Guardiola hat Diesel getankt und eine Tour ins Grüne gemacht. Hätte er sich lieber einen Ferrari kaufen sollen. Also so viel zum Thema Ego und Zlatan Ibrahimovic. Wer mich kauft, kauft einen Ferrari.
Okay. Der Typ hat ja keine aktive Spielerkarriere mehr. Ne? Aber ja, also gibt es halt auch.
Genau.
Ne? Also genau. Also vielleicht noch ganz kurz und dann können wir vielleicht auch weitergehen. Wir sind schon sehr lange bei diesem Thema jetzt auch dieses Persönlichkeitsdiagnostik oder so, wie gesagt. Wenn man jetzt dieses MBTI anlegen würde, dann könnte man sagen, der Lennon ist eigentlich eher so ein intuitiver Typ dann auch, ja, visionär, rebellisch, hast du ja auch gesagt, ja, experimentell, wenn es heute klappt, passt es und hat auch gesellschaftskritische Elemente ja eingebaut oder würde man sagen, visionäre tatsächlich, wie in Imagine. Ich meine, Klar. Der Titel drückt es ja schon aus, stell dir vor, ja. Und McCartney ist eher diese nicht intuitive Seite, sondern Sensing-Seite, pragmatisch. Achtet auf Details. Ich glaube, hat strukturierter auch Musik gemacht, ja. Und nicht entsprechend, wir fielen jetzt mal was ein, mal gucken, was mir so aus den Händen klimpert. Demnächst. Du hast da, glaube ich, auch neulich dir ein Dokument dazu angeguckt oder so, ne?
Ja, also aus mehreren Dingen finde ich, wenn man die Solo-Dinge sieht, dann siehst du die Solo-Dinge von John Lennon absolut verrückt. Also das sind absolut verrückte Lieder dabei, die gegen alles musikalische, also die einfach total verrückt sind. Und die Solo-Dinge von McCartney sind halt musikalisch wirklich top, aber gefühlt fehlt dieses gewisse Etwas. Und das ist ja der Wahnsinn. Also klar, du hast
zu perfekt, jetzt Imagine. Oder was?
Genau,
oder?
Zu perfekt. Und klar, du hast es jetzt angesprochen, das spricht jetzt dagegen, was ich jetzt sage. Imagine ist natürlich ein Welthit geworden. Trotzdem könntest du sagen, die Solo-Dinge von Paul McCartney und die Solo-Dinge von John Lennon waren nicht ansatzweise so erfolgreich wie die gemeinsamen Beatles-Lieder. Das ist ja auch nochmal, wo du es gemerkt hast, okay, es braucht irgendwie beides. Aber klar, du merkst, finde ich, den Solo-Ding von Paul McCartney sehr an. Das ist sehr strukturierte, gut gemachte Popmusik, während John Lennon da manchmal sehr, sehr fancy wird.
Ja, ich gebe auch gleich noch ein Beispiel für McCartney. Und beide haben vielleicht auch die Talent, selbst Hits zu schreiben, aber auch gemeinsam dann Großartiges zu verbringen, was ein Einzelner nicht ermöglicht hätte. Ne? Also wenn McCartney eher so pragmatisch detailorientiert ist, diese harmonische Arrangements letztendlich macht und irgendwie vielleicht auch die Lennons Ideen aufgreift, dann kann man da sowas wie Let It Be oder Hey Jude sagen, wenn ich da jetzt richtig informiert bin. Ja, und das macht das Ganze einzigartig, eigentlich das Intuitive und dieses Strukturierte zusammenzubringen.
Genau.
Und das ist ja eigentlich das, was wir wollen, wenn wir ein tolles Leben haben wollen im Privaten oder auch, wenn wir erfolgreich sein wollen im Beruf, im Business, ne? Dass wir bestimmte, verschiedene Dinge zusammenbringen. Man könnte sogar sagen, es gibt ja riesige Diskussionen um Diversity, ja. Ich glaube, das ist nun so ein kleines Beispiel oder so ein kleines Laborbeispiel, auch was zeigt, was Diversity, unterschiedliche Talente, wenn man die denn als solche erkennt und nicht ablehnt als, oh Gott, sind die anders, oh mein Gott, ja, tatsächlich eine riesige Qualität mitbringt, ja. Und es gibt noch diese zweite Seite, also wenn man sagt, dieses Perceiving versus Judging, also sofort alles beurteilen und bewerten versus, ja, lass doch mal kommen, ich bin da flexibel und nehme das erstmal wahr. John Lennon sagt man ja eher, dass er im Moment lebte und eher spontan war und jetzt nicht unbedingt jedes Mal Struktur brauchte für einen Tagesablauf oder für irgendetwas. Deswegen ist er halt eher auch der Typ, der so prototypisch für so einen Perceiving-Typ eigentlich stehen könnte. Und McCartney, du kennst ihn mit Sicherheit besser als ich, ja, aber das sind eher diese Judging-Merkmale, Struktur, Ordnung, vielleicht auch in dem, wie er sich da kleidet und gleichzeitig aber dafür gesorgt hat, dass alles, was sonst so ein bisschen ausfranst, was keine richtige Form hat, eben eine bekommt und auch eine gute Struktur bekommt.
Genau. Ich glaube, die Doku, die du angesprochen hast, sie lief auf Disney oder läuft auf Disney. Ich meine, sie heißt sogar Let It Be. Und für absolute Musikfreunde ist es wirklich ein Leckerbissen, weil diese Doku zeigt die Entstehungsgeschichte, sowohl von dem ganzen Album als auch im Speziellen von dem Lied Let It Be. Und das ist wirklich, und das ist keine Doku, die jetzt irgendwie speziell gemacht wurde, also wo jetzt irgendwie ein Kamerateam so mitläuft, sondern du merkst, die waren einfach in so einem Raum, wo dieses Album entstanden ist und sie haben einfach nur eine Kamera oder... kann sein, dass es gar nicht sie waren, aber einfach nur eine Kamera, die das Ganze mitgefilmt hat. Und in dieser Doku kannst du das einfach ellenlang verfolgen. Und das ist der Wahnsinn. Also das ist der Wahnsinn, diese Menschen bei der Arbeit zuzusehen. Und du merkst quasi genau diese Dinge. Also von der Länge her, die ganze Doku dauert 468 Minuten, weil es glaube ich ungekürzt ist. Einfach so in diesen Minuten ist halt das Album entstanden. Regisseur war Peter Jackson, der Herr der Ringe-Typ. Und das ist eine grandiose Doku, weil du genau diese Elemente siehst. Mhm. Und das Lustige ist ja, Paul McCartney, er hatte ja dann doch noch sehr erfolgreiche Dinge, aber die erfolgreichsten Dinge, die er nach den Beatles hatte, waren Duets mit anderen Künstlern, wo du genau wieder diesen Anteil. Genau, genau. Also er hat mit Stevie Wonder zusammen gemacht und ich finde, bei Stevie Wonder entdeckst du wieder dieses Spontane. Das merkst du ja auch, wenn du Stevie Wonder Jam hörst. Wir haben doch in der zweiten Folge über die Entstehungsgeschichte von We Are The World. Ja. Und da merkst du ja, Stevie Wonder ist einer, aus dem Flow entstehen da irgendwie so Dinge. Oder auch sein Duett mit Michael Jackson, dem ja auch dieses kindliche, naive oft nachgesagt wird. Also merkst du,
Die haben ja gesagt in der Folge direkt, ja, wir haben einfach angefangen und dann war es nach einer Stunde fertig.
Genau. Genau. Und da merkst du, die erfolgreichsten Dinge von Paul McCartney waren dann eigentlich Duets. Also zum Beispiel mit Michael Jackson, The Girl Is Mine, mit Stevie Wonder, Ebony and Ivory, waren aus meines Wissens heraus kommerziell deutlich erfolgreicher als die wirklich ganz Solo-Dinge von Paul McCartney.
Ja. Also ich glaube, man kann sagen, jetzt haben wir das ja ein bisschen beleuchtet, wenn wir es jetzt mal an dem Beispiel dieses MBTI-Tests machen oder auch an anderen, wann immer wir in die Extreme zu sehr gehen und in diesen Extremen zu sehr verbleiben, dann gibt es halt Konflikte auch. Und Konflikte sind ja dazu da, um zu bearbeiten, voneinander zu lernen. Aber schwierig wird es tatsächlich, wenn man dann eben das nicht tut. Und vielleicht gibt es auch gute Gründe, an der einen oder anderen Stelle es nicht zu tun, aber es wird eigentlich immer zu Zerwürfnis führen und macht so ein bisschen Potenzial, schränkt es auch ein. Stichwort Oasis. Andererseits haben die ja irgendwie zusammengefunden. Also das ist ja auch nochmal interessant, ja. Erst schlagen sie sich die Zähne oder die Köpfe ein, die Zähne aus und jetzt machen sie weiter. Wahrscheinlich brauchen sie Geld oder ich weiß es nicht. Oder sind einfach reifer geworden und akzeptieren auf einmal ihre Unterschiede, ja. Also typisches Konfliktthema natürlich und alle, die in einer Beziehung sind, werden das merken, wenn man eine sehr strukturierte Person irgendwie in der Partnerschaft mit hat oder nur ein bisschen mehr Tendenzen und der andere eher die Zuschreibung bekommt, chaotisch zu sein. Das ist natürlich das genau, was sich auch in typischen Situationen dann wiederfindet. Was ist Lösungsansatz
da? Vielleicht würde man auch sagen, vielleicht sind die beiden auch erwachsen geworden. Würde man ja vielleicht auch sagen.
Vielleicht, ja, meine ich. Vielleicht sind die beiden reifer oder erwachsen geworden.
Ja, genau.
Und können jetzt da besser ein bisschen mit umgehen. Abstand tut ja da auch eigentlich gut. Ja, also was ich sagen will, ist eigentlich, diese Konflikte, die daraus erwachsen, es wäre vielleicht, wenn man sagt, ich befinde mich gerade in so einer Situation und möchte da ein bisschen das Ganze entkrampfend entschleunigen, ist natürlich, beide Räume zu lassen, sowohl für eine Planung. Das ist auch, was du gesagt hast, ja, nicht diesen Vergleich entweder oder, sondern zu sagen, ey, vielleicht gibt's hier Sachen, die sind ganz gut zu planen, weiß ich nicht, langweilige Themen wie Altersvorsorge oder das beste Hotel für einen Urlaub finden oder so, ja. Du merkst schon, wenn ich da langweilig sage, was für ein Typ ich so ungefähr stattdessen bin, ja. Oder halt tatsächlich Spontanität dann entsprechend mit einfließen lassen. Oder wenn es halt darum geht, wie tanken wir uns auf, Raum zu geben, aber auch irgendwie Vereinbarung zu finden, dass beide Bedürfnisse dann Raum finden. Also gerne unter Menschen gehen, aber auch vielleicht Ruhezeiten finden. Ja, und voneinander lernen, wie man eigentlich pragmatisch bestimmte Dinge macht. Wir werden in die Shownotes noch ein paar Ansätze konkret dazu dann beschreiben. Ich will jetzt nicht hier alles zu sehr ausführen, weil ich glaube, wir könnten eigentlich jetzt den Bogen auch ein bisschen schlagen und schließen, oder? Was meinst du?
Absolut, absolut. Noch mit einer Liedempfehlung. Das Lustige ist, ich weiß gar nicht, ob es irgendwas tatsächlich mit ihrem Streit zu tun hatte. Aber weißt du, wie der zweiterfolgreichste Song von Oasis heißt? Also Wonderwall ist ja quasi so das, was da ganz oben drauf steht.
Maybe. Aber
vielleicht so als... Nein. Maybe? Nein. Genau. Maybe, maybe. Gibt's, glaube ich, das Lied? Nee.
I said don't maybe you wanna be...
Nee. Nee.
Ah, Don't Look Back in Anger. Jetzt hast du es aber gesagt.
Ach so, genau, stimmt. Genau, genau. Also, I said maybe ist ja Wonderwall. Don't Look Back in Anger. Und vielleicht haben sie sich das, vielleicht haben sie sich ihren eigenen Welthit zu Herzen genommen. Also schau nicht mit Zorn zurück.
Ja, richtig, richtig, richtig. Ja, also das heißt, anderen den Raum lassen, anerkennen, was ist eigentlich gut an der anderen Perspektive, hilft auf jeden Fall, egal ob im privaten oder im beruflichen oder halt im popkulturellen Umfeld. Ich glaube, es sorgt auch für eine gewisse Entspanntheit, weil du musst dich da nicht an irgendwas abarbeiten, sondern kannst eigentlich gemeinsam an was arbeiten. Das ist eigentlich viel besser, oder?
Und du hast es gerade auch nochmal gesagt, so dieses süße Gift der Vergleichbarkeit, da gar nicht erst reinzugehen. Also ich glaube so dieses, weil es halt toxisch ist. Und ich glaube, das hat jeder von uns manchmal, dass er so da reingeht im Sinne von, hey, schau mal, der andere hat doch viel weniger gemacht als ich und ich bin doch eigentlich der das... Das muss immer ganz ausgeprägt sein. Aber so in ganz kleinen Nuancen finde ich, merkt man das so bei sich selber manchmal und da gar nicht reinzugehen, weil es dann so ein Rabbit Hole ist, aus dem du nicht mehr rauskommst.
Ja, da will ich nochmal was daneben packen oder es vielleicht ein bisschen tiefer legen, weil ich glaube, Vergleichbarkeit ist gar nicht vielleicht das schwierigste Thema dabei, weil wir müssen ja Unterschiede anerkennen und die kriegen wir eigentlich nur, wenn wir unterscheiden oder sagen, ey, guck mal, das eine ist ein bisschen anders
vielleicht
als das andere. Aber dann zu sagen, aber das ist doofer als das andere. Besser als das andere.
Ich meinte, da ist das
schwierig, ja?
Genau, ich meinte auch eher dieses in so Punktekonten denken. So mir sind da 10 Punkte rein und vom anderen 5. Genauso wie dieses, ohne jetzt ein Thema aufzumachen, aber gern mal in die Folge reinhören, wo wir über Kobe Bryant und Shaquille O'Neal gesprochen haben. Also die Meisterschaft haben wir, weil ich mehr Punkte gemacht habe, nein, weil ich mehr Rebounds geholt habe. Also in diese Dinger gar nicht reinzugehen. Genau.
Ja.
Competition, Wettbewerb. Competition ist wahrscheinlich Gift für Emergenz.
Also Christian, wir werden im Nachgang auf jeden Fall die Worte nochmal zählen, die jeder von uns hier im Podcast hatte, um das nochmal genau auf den Punkt zu bringen und dann auch genau letztendlich abzugleichen. Okay.
Genau.
Prima.
Sehr gut.
Ja.
Wir packen alles in die Shownotes, sowohl die Lieder von Oasis, das Album.
Noch ein Rolling Stone-Artikel, wo verschiedene Dinge aufgeführt wurden, wie sich die Gallagher-Brüder gegenseitig zerfleischen. Und also
wenn man Tipps neue, auch. Ja, genau. Wenn man irgendwie zur Weihnachtszeit noch für die eigene Familienfeier neue Schimpfwörter braucht, dann kann man sich die Dialoge zwischen den beiden mal zu Gemüte führen. Also mit Schimpfwörtern haben sie nicht gegeizt.
Genau. Und denkt daran, sucht nach Gemeinsamkeiten, respektiert Unterschiede, guckt, wenn Konflikte da sind, dass ihr die respektvoll miteinander versucht zu klären und ja, hört unseren Podcast gerne beim nächsten Mal nochmal an. Wir kommen jetzt wieder in einen normalen Rhythmus eher rein, wa? Würde ich sagen.
Davon gehe ich aus, das kriegen wir hin.
Super, super interessantes Themenbacklog. Schreibt uns gern wieder, wenn ihr einige Dinge hören oder vertiefen wollt. Freuen wir uns immer drüber. Und ansonsten bleibt uns gewogen und bis ganz bald.
Alles Gute und bis bald.